Federwelt. Fachtalk für Autorinnen und Autoren. Ihre Gastgeberin Anke Gasch, Chefredakteurin des gleichnamigen Magazins.
Heute bei mir im Federwelt-Fachtalk ist die Claudia Feldtänzer. Herzlich willkommen, Claudia.
Hallo.
Claudia Feldtänzer hat viele Jahre in der Presseabteilung großer Verlage wie DVA, Siedler oder Reklam gearbeitet. Zuletzt war sie bei Reklam in leitender Position für die Pressearbeit zuständig. Wie man Marken im Internet aufbaut, hat sie auch durch ihre Tätigkeit für ein Online-Modelabel gelernt. Heute ist sie selbstständig in der Verlagsbranche unterwegs. Mit ihrer Firma Plucky Paper Crew hilft sie Autorinnen dabei, mehr Geld mit ihrem Schreiben zu verdienen. Unter anderem, indem sie ihnen zeigt, wie sie ihr Schreiben unternehmerischer angehen und online sichtbar werden. Claudia, warum hältst du es denn für so wichtig, dass Autorinnen und Autoren unternehmerischer an ihre Arbeit rangehen?
Ja, aus ganz vielen Gründen. Aber ich glaube, den größten Grund, weil es in dieser Branche einfach um Geld geht, entgegen vieler romantischer Vorstellungen. Und mir wichtig ist, dass das dann auch so verstanden wird und dass wir das auch lernen können, wie wir uns in einer wirtschaftlichen Situation bewegen und uns da auch aufstellen. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, einfach mit meiner eigenen Historie. Du hast es ja auch erzählt, ich war ja auch über 12 Jahre in Verlagen und habe da natürlich einfach auch alles erlebt, ne? Also ich habe da auch alles gesehen, unter anderem, ne, es wird sehr, sehr viel Geld bezahlt, ne, wenn ein Buch unbedingt unter Vertrag genommen werden will. Also da werden auch zum Beispiel 16-Jährige mit sehr, sehr hohen Vorschüssen überschüttet. Das gibt es auf jeden Fall oder gab es. Ja, ich meine, wir können auch noch mal drüber reden, wie sich eventuell aktuell die wirtschaftliche Lage auch ein bisschen verändert hat. Aber tendenziell wird Geld bezahlt, wenn unbedingt ein Buch auch eingekauft werden will. Und gleichzeitig gibt es natürlich, du hast es ja auch erwähnt, ich habe sehr viel im Sachbuch gearbeitet, ausgewiesene ExpertInnen, die sich völlig unter Wert verkaufen. Ne? Also diese Bandbreite gibt es natürlich. Ja, und ich habe mich halt gefragt, okay, woran liegt das? Ne? Also warum kriegt der eine mehr und der andere nichts? Und warum fällt es dem einen leichter, sich auch zu verkaufen und dem anderen, der strampelt da so, ja, und habe halt überlegt, was kann ich denn da eigentlich mitgeben, meinen Kundinnen oder meinen Autorinnen, die ich betreue, mit dieser Berufserfahrung, und habe eben so zwei Standbeine für mich definiert. Das eine ist diese Souveränität, das, ne, was ich mit diesem unternehmerischen Denken beschreiben würde, also diese Selbstsicherheit, dass ich da eben auch ein, jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Wirtschaftssprech, ein Player bin in dieser wirtschaftlichen Branche, ne? Also ich bin ein Akteur, der sich anbietet und dafür Geld bekommt, und das kann ich verbessern, ja, da kann ich mich aufstellen, da gibt's eben auch viele Tools und Coaching-Methoden, ich bin ja auch noch Coach, die dir da helfen, ja, und natürlich auch viel Wissen, vor allem, wie funktioniert die Branche. Und das zweite Standbein ist halt diese Sichtbarkeit, ne, die natürlich mit reinspielt. Je sichtbarer ich bin, je mehr Follower und Reichweite ich habe, desto mehr mediale Präsenz, desto eher wird natürlich Geld für mich bezahlt, weil man natürlich davon ausgeht, dass man diese Bücher dann gut verkauft. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer zu wissen, es wird dann Geld bezahlt, wenn der Verlag völlig zu Recht davon ausgeht, also oder völlig zu Recht diese Annahme trifft, dass er das Buch auch wieder verkaufen kann. Weil sonst würde das ja wirtschaftlich keinen Sinn machen.
Ja, also es muss für den Verlag natürlich auch wirtschaftlich Sinn ergeben, dieses Buch zu veröffentlichen, gerade bei den gestiegenen Energie- und Papierkosten. Du hattest ja gesagt, wir dürfen gerne Schwenk machen zur aktuellen Lage.
Ja.
Meine Wahrnehmung ist, dass die Verlage da deutlich zurückhaltender sind, dass der Corona-Stau noch nachwirkt. Und dass es umso wichtiger ist, also was du jetzt auch sagtest, sich einmal über den Markt zu informieren und auch sehr daran zu feilen, an dem, was ich anbiete.
Ja, und vor allem, wenn auch da an dieser Haltung zu arbeiten, weil viele, und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich finde das total menschlich, viele AutorInnen gehen ja in diese Branche und dann setzen sie so ein bisschen diesem Irrglauben auf, es geht darum, ob ich gemocht werde oder ob ich gut genug bin, ne, oder ob ich die richtigen Kontakte habe. Und da einfach so ein bisschen zu versuchen, also ist mein Ansatz, halt versucht, eine Neutralität reinzubringen und zu sagen, nee, es geht einfach nur darum, kann ich es verkaufen oder nicht? Vor allem, wenn ich selber in einer unsicheren Lage bin, wo die eben die Verlage im Moment sind. Ne? Also sie sind natürlich verunsichert durch die aktuellen politischen Gegebenheiten wie Energie und Papierpreise und so, aber natürlich auch durch eine immer wachsendere Konkurrenz der Freizeitaktivitäten. Ne? Also wir reden da ja einfach auch nochmal von ganz anderen Faktoren.
Oh ja, also Streamingdienste als neuer Player auf dem, also noch immer noch relativ neu auf dem Markt, die natürlich sehr eingreifen und auch, dass die Kinder so viele Möglichkeiten haben, die ich zum Beispiel in meiner Jugend überhaupt nicht hatte, der Welt zu entfliehen.
Ja, aber auch sich Wissen anzueignen. Also jetzt hier dieser Podcast ist auch eine Konkurrenz zu
mir. Auf jeden Fall.
Also die ganze Podcast-Szene, die ja ich persönlich jetzt sehr, sehr wertvoll finde, weil ich enorm finde, dass enorm viel Wissen transportiert wird. Nur das ist eine Verschiebung des Mediums. Weg vom Sachbuch zum Beispiel.
Absolut. Und gleichzeitig auch eine tolle Ergänzung. Also ich erlebe das auch oft, dass das super funktioniert. Also wenn ich jetzt von einem Podcast begeistert bin, dass ich sage, boah, da würde ich aber gerne nochmal in die Tiefe gehen, wenn der Podcast schon so gut ist.
Ne? Ja.
Und genau, dann also das, immer mal nachschauen können. Das hat dann noch eine andere Qualität. Also nachhören ist dann anstrengender als nachschauen. Da punktet für mich das Buch. Und wenn man das gut verzahnt, glaube ich, dass sich das gegenseitig befeuern kann. Aber das ist ja auch genau das, was du dann machst, mit den Leuten zu gucken, ne? Wie kann ich das schon direkt professioneller aufbauen und anbieten?
Ja, da sind wir natürlich in dieser Sichtbarkeitssäule dann, weil natürlich genau, also Podcasts sind eine enorm gute Möglichkeit, sichtbar zu werden, auch wenn wir jetzt ja nur hörbar sind, aber es ist eben gerade das Kennenlernen ist ja wichtig, ne? Wie tickt der andere? Was ist dem wichtig? Warum beschäftigt er sich mit diesen Themen? Und das kann man einfach auch im Audio enorm gut rüberbringen. Und das ist natürlich, also ich habe Kundinnen, die tatsächlich Podcasts gestartet haben und das sehr erfolgreich gemacht haben, sodass tatsächlich Verlage auf sie zukamen, ob sie ein Buch daraus machen wollen. Also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt einfach ungesehen im Internet verpufft, sondern das ist schon auch ein Kanal, ähnlich wie die sozialen Medien, die natürlich wahrgenommen werden.
Ja, immer vorausgesetzt, ich habe ein Thema, das für eine bestimmte Zielgruppe relevant ist, ne?
Ja, also ich bin ja der Meinung, jeder hat Themen, also jeder hat ein Thema und jedes Thema ist relevant. Die Frage ist nur, ob du, also wie lange brauchst du es, um selber zu finden, was dein Thema eigentlich ist. Mhm. Ich finde es total spannend. Das liegt natürlich daran, du hast es ja erzählt, ich habe sehr, sehr lange in der Presse gearbeitet, ja. wo einfach alltägliche Arbeit dazu gehört, Bücher zu verkaufen. So.
Das bedeutet, dass du?
Dass ich, wenn ich auf einen Text draufschaue, die Themen sofort sehe. Also mir fallen die sofort auf, aber worüber die Autorinnen eigentlich sprechen. Und die spannende Arbeit für mich ist dann tatsächlich, das mit den Autorinnen zusammen zu erarbeiten, dass sie das auch so sehen, beziehungsweise das auch als Thema für sich annehmen oder auch definieren, weil das bringt ja nichts, wenn ich ihnen irgendein Thema aufdrücke, worüber sie eigentlich reden. Ihnen fällt es dann schwer, darüber zu sprechen online. Aber ich bin der Meinung, da wir ja alle Menschen sind und alle eine Persönlichkeit haben und eine individuelle Persönlichkeit haben, dass wir schon alle auch was zu sagen haben. Es ist halt immer nur die Frage, ob ich mich traue, mich auf diese Suche zu begeben, was ich eigentlich zu sagen habe und warum ich vor allem diesen Weg auch eingehe. Mhm. Und dann natürlich, der zweite Schritt ist natürlich auch, den Mut zu haben, darüber dann auch wirklich zu sprechen. Aber das ist natürlich alles, was wir dann auch gemeinsam machen. Und ich lasse da ja auch niemanden allein.
Ja, das ist super. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, jemanden zur Seite zu haben, der auch ein bisschen ermutigt, weil sonst vielleicht die innere Kritikerin oder der innere Kritiker sofort stoppt, was man nach außen tragen möchte.
Ja. Ja, und das ist natürlich, das sind wir aber auch so sozialisiert, ne? Also, dass wir immer im Kopf haben, wir müssen aufpassen, was wir sagen, weil eventuell kommen wir sonst nicht gut an, wir werden dann nicht mehr gemocht, wir werden ausgestoßen oder ausgeschlossen. Und ich kann das total nachvollziehen, weil ich hatte diese Gedanken tatsächlich auch sehr stark, was damit tun hat, natürlich mit einer gewissen Hierarchie in Verlagen, dass da jetzt auch nicht jeder Mitarbeiter einfach öffentlich mal drüber reden darf, was er jetzt eigentlich gerade denkt über die Buchbranche oder über einzelne Bücher oder sowas. Na, das glaube ich, ist wichtig auch zu wissen, dass da auch manchmal, also ich will nicht sagen, dass da wirkliche Sprachbarrieren da sind, aber das macht man einfach nicht. Ne? Da, also das, der Pressechef kommuniziert oder die Unternehmenskommunikation kommuniziert, aber ich kann nicht einfach mich hinstellen und sagen, also ne? Ich glaube, die Branche hat da irgendwelche Defizite oder so. Ne? Das geht nicht. Ja? Das, so, das, da ist man auch einfach zu sehr in einem Abhängigkeitsverhältnis. Mhm. Und ich musste mich da schon auch rausstrampeln. Ne? Also ich habe das als extreme Befreiung empfunden, plötzlich nur noch für mich zu sprechen. Aber ich kenne deswegen diese Gedanken, ich muss aufpassen, was ich sage, weil möglicherweise könnte das falsch ankommen.
Ja.
Und was ich natürlich aus dem Coaching jetzt mittlerweile weiß, ist völlig irrelevant, was ich sage, weil es kann immer falsch ankommen.
Das weil ist ich ja leider nicht... wahr. Du hast keine Kontrolle über das, was andere Leute denken. Ja.
Genau,
wir sitzen dem Irrglauben immer wieder auf. Ja, es ist ja auch eine ganz ein urmenschliches Bedürfnis, Dinge unter Kontrolle haben zu wollen.
Ja, und auch Gemeinschaft ist natürlich urmenschlich. Ne? Ich lese meinem Sohn gerade immer viel auch über die Steinzeit vor. Das ist, ich meine, dieses, wir sitzen in irgendwelchen Höhlen ums Feuer rum und so. Es ist natürlich wichtig, dass wir unsere Gemeinschaften haben und auch ein Netzwerk. Ne? Das ist ja auch essentiell oder ein Support-System und so. Nur wir sind ja mittlerweile erwachsen und wissen eben, wir können uns das auch immer wieder neu suchen. Ne? Und wir sind nicht abhängig von einzelnen Personen, die eventuell halt denken, was sie wollen, egal was ich mache oder sage. Ja.
Ja. Und wenn ich jetzt schon so weit bin, dass ich sage, okay, ich gehe als Autorin in die Sichtbarkeit, ich weiß auch, warum ich das tue, ich habe etwas, wofür es sich lohnt, mich sichtbar zu machen. Was kann ich dann sofort tun, um zum Beispiel auf Instagram sichtbarer zu werden, dann auch mit dem Ziel, mehr Bücher zu verkaufen?
Ja, dann kannst du, also wenn du das schon weißt, warum du das Ganze machst, dann bleibst du bei dieser Aussage. Ne? Also dann legst du dich auf dieses Thema fest, weswegen du das Ganze machst und produzierst kontinuierlich Inhalte und Mehrwert in diesem Themenbereich. Und hast auch, also dann ist ganz wichtig, ist eben diese Angst zu überwinden, dass Wiederholungen schlecht sind und Wiederholungen langweilig sind, sondern es ist im Prinzip genau das, was eben dann dazu führt, dass Menschen verstehen, du redest immer über das, das ist dir wichtig. Ja, mir geht's genauso, mir ist es auch wichtig, ich bleib mal bei dir, vielleicht hast du noch weitere Impulse.
Da muss ich jetzt noch mal dranbleiben. Als Lektorin bin ich ja immer dabei, Redundanzen, Wiederholungen auch aus Texten rauszustreichen. Warum ist das denn in diesem Fall wirklich so sinnvoll?
Ja, weil der Mensch halt einfach ein Gewohnheitstier ist und weil er ein bisschen braucht, bis er versteht. Also das ist ja einfach, das muss ja einsickern. Wir haben es ja vorher auch gesagt, wie unser Alltag aussieht. Wir sind ja mit sehr vielen Reizen und Informationsüberflutung jeden Tag zugange und das braucht einfach, bis es durchsickert. Und ich meine jetzt auch nicht, also deswegen stimme ich dir vollkommen zu, ich würde das in Texten auch natürlich rauskorrigieren. Es geht jetzt auch nicht darum, dass ich immer das Gleiche schreibe, sondern dass ich halt immer wieder neu mich diesem Thema widme und immer wieder neue verschiedene Aspekte und Sichtweisen auf dieses Thema anbiete und ja auch immer dadurch auch immer tiefer bei mir in dieses Warum einsteige.
Okay, also dann die Wiederholung ist halt in dem Sinne gemeint, ich bleibe zwar bei meinem Thema, aber biete um dieses Thema, um mein Warum herum verschiedene Angebote an.
Genau, also du setzt dir sozusagen die Aufgabe, dass du dich immer wieder neu dieser Frage widmest. Und dass du da und weißt, also und mit dem Wissen, je mehr du das machst, desto besser im Erklären wirst du, besser im Beschreiben, besser im Zuspitzen. Und irgendwann mal wird es so sein, dass selbst ein 12-Jähriger versteht, warum du das machst. Ja, also weil du dann immer klarer wirst, immer mehr auch Überflüssiges weglässt. Da sind wir wahrscheinlich dann wieder auf einer Wellenlänge, ja, du als Lektorin.
Ja.
Sondern es nicht mehr darum geht, was wir auch tun, und das ist natürlich auch, wenn wir vom Text kommen, bin ja auch ein Textmensch, dass wir sehr komplex formulieren, also dass wir in einer sehr komplexen Sprache sind. Jetzt, wenn ich aber was verkaufen will, dann hilft es, das immer weiter runterzubrechen. Also, dass wir sehr konkret werden, dass wir sehr beispielhaft werden, dass die Leute sofort verstehen, eben weil unser Alltag so voll ist und so laut auch, dass das eben sofort verstanden wird, warum man das macht. Und da müssen sich ganz viele auch trauen, das so zu machen, weil viele Angst haben, dass sie dann nicht mehr als seriös und als kompetent wahrgenommen werden, weil sie ja die Sprache dann verlassen, die Fachsprache oder die gebildeten Sprache oder wie auch immer.
Okay, also wir verlassen den Kopfbereich, ne, den Bereich der Fakten dann vielleicht. Und einkaufen machen wir wahrscheinlich eher mit dem Gefühl.
Ja, ich würde vermuten, ich bin jetzt keine Hardcore-Marketing-Expertin oder Verkaufsexpertin, aber ich würde vermuten, dass das genau das ist, was auch sehr viele Verkäufer lernen, dass wir übers Gefühl einkaufen. Und das liegt natürlich daran, dass unsere Gefühle immer der Motor sind für unsere Handlungen.
Ja, Emotion, ne? Ja.
Mhm. Also, ne, weil wir denken, also das ist ja das Spannende, also auch was wir im Coaching natürlich auch beobachten können dann, dass wir immer irgendwas tun, um ein vermeintliches Ergebnis zu erzeugen. Und oft ist dieses Ergebnis, dass wir uns besser fühlen. Ja, was oft eine Illusion ist, weil wir fühlen uns nicht besser, wenn wir irgendwelche Erfolge erreichen. Das sieht man bei jedem Manager, der irgendwie jede Karrierestufe erklimmt und doch nicht irgendwie glücklicher in seinem Leben wird.
Mhm.
Weil die Gefühle halt dann doch mal anders irgendwie entstehen. Aber wir denken vermeintlich, okay, wenn wir den Step erreicht haben, wenn wir das geschafft haben, dann geht's uns besser, dann sind wir glücklicher, dann sind alle Probleme in meinem Leben plötzlich weniger. Und das ist halt eine Illusion. So.
Ein Zerrbild.
Aber das ist der Grund, warum wir, und das ist, also diese Emotion oder dieser Wunsch, dass wir die Emotion durch unser Handeln verändern können, der führt dazu, dass wir eben aktiv werden und dass wir auch natürlich dann auch kaufen. Also das, ne, weil deswegen auch ja viele Menschen dieses typische Shopping-Erlebnis, ne? Ich gehe einfach mal shoppen, dann fühle ich mich besser. Das hält halt dann vielleicht 10 Minuten an und dann geht's mir genauso wieder. Das ist das, was dann viele Verkäufer halt auch anzapfen. Ich persönlich finde, man kann da auch nochmal, also das ist jetzt so hardcore verkaufen, ne? Ich persönlich fahre ja da so ein bisschen eine gemäßigtere Schiene, weil ich einfach finde, dass wir mit Inhalten einfach sehr überzeugen können. Und eben einer meiner großen Werte ist halt Verbindung, so dass wir eine Verbindung herstellen. Und ich weiß, dass das über eine Inhaltsarbeit, eine ehrliche Inhaltsarbeit, auch sich immer wieder selber zu fragen, warum ich das mache, eben entsteht. Das ist nicht so die Holzhammer-Methode, das ist nicht dieses schnelle Klicks, schnelle Reichweite. Aber für mich ist das die authentischere und auch die nachhaltigere Methode.
Ja, würde ich auch wirklich
dann. Und auch die Methode, die einen selber zufrieden macht. Weil das sind wir nämlich dann, weil wir damit unser eigenes Denken verändern. Und das ist ja auch eigentlich der Grund, warum wir uns dann besser fühlen.
Ja, ich habe jetzt verschiedene Posts dazu ins Internet gesetzt. Ich habe auch eine sehr positive Resonanz. Die Reichweite steigt und ich bin trotzdem unzufrieden, weil signifikant, also man kann es schon an den Verkäufen sehen, aber signifikant hat sich nichts verändert. Soll ich dabei bleiben?
Ja, also der Punkt ist ja, die Frage ist, warum? Also warum fühle ich mich trotzdem so? Weil die Fakten sind, wie sie sind. Die Frage, wie wir sie selber interpretieren. Und wenn die Zahlen noch nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, dann dann denke ich noch nicht so, wie es erfolgreich wäre. Das ist so, das ist jetzt so ein bisschen Coaching-Sprech, aber der Punkt ist ja, wenn ich dann bin ich noch nicht so, dann habe ich noch nicht diesen Modus, okay, was könnte ich noch tun? Sondern dann denke ich, das reicht. Ne? Also dann denke ich, ich erhalte einfach den Status quo und dann ergibt sich das schon irgendwie mysteriöserweise. Wenn ich aber anfange zu sagen, okay, wo könnte ich denn noch mehr aus meiner Komfortzone rausgehen? Wo könnte ich denn noch mehr Menschen davon erzählen, dass es dieses Buch gibt? Ja, also ganz banal würde ich davon ausgehen, wenn die Zahlen noch nicht so aussehen, wie sie sind, dann wissen einfach noch nicht genügend Menschen, dass es dieses Buch gibt. Mhm. Ja, und das ist immer dann die Frage, denke ich diesen Gedanken oder denke ich, naja, das Buch ist halt einfach nicht interessant genug, nicht gut genug, das funktioniert halt nicht.
Ja, also wenn ich bei Punkt 2 bin, noch ein nächster Schritt, den wir vielleicht, oder gibt es da noch einen nächsten kleinen Schritt, den wir noch mitgeben könnten, quasi als Abschied aus dem Podcast?
Ja, ich überlege gerade, was wirklich ad hoc hilft, ist wirklich sich nochmal klar zu machen, ist, möchte ich das denken? Also möchte ich so an mein Buch rangehen? Oder halte ich es für möglich, dass ich auch anders über die Sache denken kann? Und einfach im Machen drin zu bleiben. Also das Schwierigste wäre jetzt einfach gar nichts mehr zu machen, sondern einfach zu sagen, ich mache weiter. Vielleicht hilft auch dieses Bild zum Abschluss eines Topfes, in dem so Popcorn-Maiskörner sind, ja, die sind alle zu, also am Anfang, ja, und wir sitzen da davor und es nichts passiert und plötzlich ploppen die alle auf, ja, und möglicherweise bist du dann, die in dem Moment jetzt noch sich so fühlt, nichts funktioniert, es ist alles sinnlos, es hat doch keinen Zweck, was ich da mache, bist du genau in diesem Moment, kurz bevor diese Popcorn-Körner jetzt alle ploppen.
Ach, das ist schön. Das ist ermutigend. Das ist ein schönes Bild zum Aussteigen erstmal. Ich weiß, wir könnten noch Stunden über dieses Thema sprechen, ne?
Ja.
Aber trotzdem würde ich hier dann mal beim Popcorn enden.
Ja, ich finde auch so.
Das ist schön. Das habe ich auch noch nicht geschafft. Liebe Claudia, vielen Dank für den anregenden Austausch.
Gerne. Hat mich auch sehr gefreut.
Ja, und wer mehr von Claudia lesen möchte, macht das zum Beispiel auf ihrer Website oder in der aktuellen Federwelt. Da spreche ich von Heft 160, der Juni-Ausgabe 2023. Wir freuen uns über Rückmeldungen zu diesem Podcast. Lasst uns gerne ein Like da. Kritik ist ebenso gewollt. Geht das an eurem Interesse vorbei? Teilt uns das mit. Was möchtet ihr von uns hören? Was möchtet ihr vielleicht noch von Claudia hören? Wir freuen uns, von euch zu hören.
Genau, und man darf mich auch gerne anschreiben, wenn man Fragen dazu hat, was ich jetzt erzählt habe.
Wunderbar. Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.